Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. In Jerusalem protestieren Palästinenser zum Teil gewaltsam gegen die Siedlungspläne Israels. Wir berichten aus der Heiligen Stadt. Wir reden mit dem palästinensischen Politiker Mustafa Barghouti. Und wir sprechen mit dem US-Nahost-Experten Aaron Miller über den Druck, den die Obama-Regierung jetzt auf Israel ausübt. Er meint, das bringe schon mal gar nichts.
Talking tough is fine, if you're prepared to back it up. But this administration talks tough, it doesn't do anything.
Obamas Leute treten hart auf, aber sie täten dann nichts. Das Dossier zur US-Nahostpolitik. Weitere Themen, die UBS-Amtshilfe für die USA, das dürfte eng werden, zeigt ein erstes Gefecht in der Kommission. Die abgewürgte EU-Diskussion über Hedgefonds, Großbritannien will seinen Finanzplatz nicht gefährden. Den Rivalen aus der Politik aussperren. In Sri Lanka bleibt Oppositionspolitiker Fonseca bis zur Parlamentswahl in Haft. Das ist praktisch. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Silvan Fischer mit dem Nachrichtenüberblick.
In Jerusalem liefern sich israelische Sicherheitskräfte und Palästinenser seit dem frühen Morgen heftige Auseinandersetzungen. Dabei wurden laut Angaben der israelischen Polizei rund 40 Palästinenser und 12 Polizisten verletzt. Zahlreiche Demonstranten seien festgenommen worden. Auch im Gazastreifen sind tausende Palästinenser auf die Straße gegangen. Mit den Protesten folgten die Menschen einem Aufruf der radikal-islamischen Hamas. Diese hatte zum Widerstand aufgefordert gegen den geplanten Bau israelischer Wohnungen in Ostjerusalem. Reagiert hat auch die US-Regierung. Der Sondergesandte George Mitchell hat einen für heute geplanten Besuch in der Region abgesagt. Die Europäische Union will strengere Vorschriften für hochriskante Anlagefonds, die sogenannten Hedgefonds. Allerdings sind sich die EU-Mitgliedstaaten nach wie vor nicht einig, wie streng die neuen Vorschriften sein sollen. Laut Diplomaten in Brüssel ist eine für heute geplante Diskussion über ein neues Gesetz kurzfristig abgesagt worden. Großbritannien wehre sich weiterhin gegen einzelne Bestimmungen im neuen Gesetz. Finanzexperten vermuten, dass bis zu 80% der in Europa vertretenen Hedgefonds ihren Sitz in London haben. Tausende Demonstranten haben in der thailändischen Hauptstadt Bangkok mit einer aufsehenerregenden Aktion gegen die Regierung protestiert. Sie verschütteten 300 Liter Blut vor dem Regierungsgebäude. Die Demonstranten hatten das Blut extra dafür gespendet. Es soll zeigen, dass sie bereit sind, für die Demokratie ihr Blut zu geben. Sie fordern den Rücktritt der Regierung. Im Schweizer Pflegebereich werden jährlich 5'000 Personen zu wenig ausgebildet. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Volkswirtschaftsdepartements. Der Grund für den Missstand? Die Gesellschaft wird immer älter, deshalb gibt es immer mehr Pflegebedürftige. Bundesrätin Doris Leuthard setzt nun eine Projektgruppe ein, um das Problem anzugehen. Der Bund, die Kantone und das Gesundheitswesen sollen eingebunden werden. Ziel ist, dass markant mehr Pflegepersonal ausgebildet wird. Mit der Schweizer Wirtschaft soll es definitiv wieder aufwärts gehen, und zwar stärker als bisher angenommen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, rechnet mit einem Wachstum von 1,4%. Das ist doppelt so viel wie in der letzten Prognose. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt beurteilt das SECO etwas besser. Die Familie des haitianischen Ex-Diktators Duvalier gibt nicht auf im Kampf um Gelder, die in der Schweiz blockiert sind. Sie zieht den Entscheid des Bundesrates, die rund 5 Millionen Dollar auch weiterhin nicht freizugeben, an das Bundesverwaltungsgericht weiter. Der Bundesrat hat die Gelder Anfang Februar blockiert. Dies nachdem das Bundesgericht entschieden hatte, die Gelder müssten an den Duvalier-Clan zurückgegeben werden. Die Straftaten, die dem Ex-Diktator zur Last gelegt wurden, seien nach schweizerischem Recht verjährt. Das britische Finanzunternehmen Laxey hat gegen das Börsengesetz verstoßen, als es seine Beteiligung am Schweizer Baukonzern Implenia aufbaute. Das bestätigen nun auch die Bundesrichter, deren Begründung steht aber noch aus. Schon früher hatten die damalige Eidgenössische Bankenkommission und dann das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Laxey die Melde- und Offenlegungspflicht verletzt habe. Nach dem Nationalrat hat sich der Ständerat doch noch dafür entschieden, selbstständig erwerbenden Personen Kinderzulagen auszuzahlen. Damit erhalten in Zukunft alle Berufstätigen für ihre Kinder eine Zulage. Die selbstständig Erwerbenden müssen sich einer Familienausgleichskasse anschließen. Die Zulagen sollen gleich hoch sein wie jene der Arbeitnehmer. Der Ständerat will, dass reiche Ausländer in der Schweiz weiterhin pauschal besteuert werden können. Die bürgerliche Mehrheit im Rat hat sich gegen eine Initiative des Kantons St. Gallen ausgesprochen. Zur Begründung hieß es, die Vorteile, welche die Schweiz aus der Pauschalbesteuerung ziehe, seien höher zu gewichten als die Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen. Das linksgrüne Lager sowie wenige Bürgerliche lehnten diese Argumentation ab. Ärzte, Psychologen und Behörden sind nicht dazu verpflichtet, das Verteidigungsdepartement zu informieren, wenn ein Armeeangehöriger sich selbst oder andere mit der Waffe gefährden könnte. Dieser Haltung des Nationalrats hat sich nun auch der Ständerat angeschlossen. Ursprünglich hatten sich die Ständeräte für eine Meldepflicht ausgesprochen. Der Brand in einer Asylunterkunft bei Lies von Ende Februar ist auf den fahrlässigen Umgang mit Zigarettenstummeln zurückzuführen. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben. Weiter teilte die Kantonspolizei Bern mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Brand gelegt worden sei. Beim Großbrand wurden 26 Personen verletzt. Die meisten von ihnen hatten sich durch einen Sprung aus höheren Stockwerken in Sicherheit bringen wollen. Die Schweizer Skifahrerinnen erhalten nach 4 Jahren einen neuen Cheftrainer. Der Waadtländer Hugues Ansermaux wird ersetzt durch Mauro Bini, der nach nur einem Jahr in den Frauenrennsport zurückkehrt. Bini war in dieser Saison erfolgreicher Gruppentrainer bei den Herren und verantwortlich für Didier Küsch, Sylvain Zurbriggen und Didier Defago. Wer ihn ersetzt, ist offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.874 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.661 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.4526 gehandelt und der Dollar zu 1.0562. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es morgen ziemlich sonnig. Tagsüber ziehen einige dünne Wolkenfelder auf. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz zwischen 11 und 17 Grad. Am Donnerstag ist es erneut oft sonnig, mit ein paar Schleierwolken und etwa 15 Grad.
Zürich oder Zeit auf DRS1 und DRS4 News. In Jerusalem entladen sich Aggressionen, es fliegen Steine, Bericht über den Tag des Zorns. Mit jedem Tag verdampfe die Zwei-Staaten-Lösung weiter, sagt der Palästinenser Mustafa Barghouti.
With the passage of every day, the two-state-solution is just evaporating.
Mustafa Barghouti und eine Stimme aus den USA in dieser Sache, Aaron David Miller, langjähriger Experte des US-Außenministeriums, am Schluss der Sendung, im Dossier. Weitere Themen, Hedgefonds, London verweigert glatt die Diskussion aus Furcht für seinen Finanzplatz. Machtkampf, General Fonseca bleibt im Gefängnis, bis die Wahlen in Sri Lanka vorbei sind. Amtshilfe, SVP und SP lehnen das Abkommen mit den USA gemeinsam ab, vorderhand. Und Bankgeheimnis, die CVP hält fest am Unterschied Steuerbetrug, Steuerhinterziehung. Alles bestens, Echo der Zeit. Tag des Zorns. Die Ankündigung der israelischen Regierung, in Ostjerusalem 1600 neue Wohnungen zu bauen, führte heute, wie wir gehört haben, zu immer heftiger werdenden Straßenschlachten zwischen radikalen Palästinensern und der israelischen Polizei. 3000 schwer bewaffnete Polizisten waren im Einsatz, rund 40 Palästinenser wurden verletzt. Zuerst ARD-Korrespondent Clemens Wehrenkotte aus Tel Aviv.
Es waren die heftigsten gewalttätigen Auseinandersetzungen in Ostjerusalem seit vielen Monaten zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Dem Aufruf der Hamas-Bewegung sowie anderer palästinensischer Gruppierungen, heute mit einem Tag des Zorns gegen die gestrige Einweihung einer alten Synagoge in der Nähe zur Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt zu protestieren, folgten Tausende von Palästinensern in Jerusalem, in Ramallah sowie im Gazastreifen. Die rund 3000 in Alarmbereitschaft versetzten israelischen Polizei- und Sicherheitskräfte gingen unter Einsatz von Tränengas, Hartgummigeschossen und Schreckgranaten gegen die Demonstranten vor. Diese wiederum warfen Steine auf die Polizisten. Dutzende von Palästinensern sowie mindestens 14 israelische Polizisten seien verletzt worden, meldeten anschließend die Rettungsdienste. Über Teilen der streng abgeriegelten Altstadt sowie einigen arabischen Stadtvierteln waren immer wieder Rauchschwaden von Tränengas sowie von brennenden Müllcontainern zu sehen. Arabische Knesset-Mitglieder beschuldigten während eines Besuchs der Al-Aqsa-Moschee die Regierung Netanjahu, die Region in eine, Zitat, dritte Intifada zu führen. Unterdessen hat sich der Streit zwischen der US-Regierung und Ministerpräsident Netanjahu in der Siedlungsfrage weiter zugespitzt. Kurzfristig sagte Nahost-Unterhändler Mitchell seinen für heute geplanten Besuch in der Region ab.
Clemens Wehrenkotte. Die Palästinenser sind wütend und wollen erst an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn Israel seine Siedlungspläne auf Eis legt. Nur, das ist unwahrscheinlich. Was können die Palästinenser in dieser Situation tun? Robert Stähle sprach darüber mit dem Arzt und Bürgerrechtler Mustafa Barghouti. Er ist einer der wenigen palästinensischen Politiker, die unabhängig agieren, außerhalb der regierenden Fatah von Präsident Abbas oder der radikalen Hamas.
Mustafa Barghouti hat nach den Ereignissen der letzten Wochen den Glauben verloren, dass Israel an einem Frieden mit den Palästinensern wirklich interessiert ist.
During the last few days we've witnessed several provocations, starting from him declaring that the Ibrahimi Mosque and another mosque in Hebron and in Bethlehem are
part. Die jüngsten Provokationen hätten damit begonnen, als die Regierung Netanjahu die Ibrahim-Moschee in Hebron und Rahels Grab in Bethlehem einseitig zum israelischen Kulturgut erklärt und den Siedlungsbau im Westjordanland und in Ostjerusalem beschleunigt habe, sagt Barghouti. Er sieht dahinter eine bewusste Politik der israelischen Regierung Netanjahu.
He constantly creates one provocation against after the other to prevent any possibility for real negotiations that can lead to peace.
Für Barghouti besteht kein Zweifel, dass die Ankündigung des Baus von neuen israelischen Wohnungen in Ostjerusalem während der Vermittlungsbemühungen von US-Unterhändler George Mitchell und während des jüngsten Besuchs von Vizepräsident Joe Biden absichtlich erfolgte.
Obviously, he chose the time when Mitchell was arriving to announce new settlement activities and then when Biden was here. I don't think the statement that was made about new settlement activities was accidental.
Netanjahu habe damit ein klares Signal an die Adresse der Palästinenser und der USA senden wollen, nämlich, dass Israel das Recht habe, Fakten zu schaffen und allein darüber bestimmen könne, mit wem es über was verhandeln wolle, falls überhaupt. Wenn die Regierung Netanjahu den Bau von Siedlungen forciere, mache es jede Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung zunichte, dass ein Palästinenserstaat neben dem Staat Israel entstehen werde.
We do realize that with the passage of every day, the possibility of two-state solution is just evaporating.
18 Jahre nach dem Friedensvertrag von Oslo seien die Palästinenser heute endgültig desillusioniert, sagt Barghouti.
We have gotten rid of the illusion. There was an illusion that lasted for 18 years that through negotiations we can achieve a difference. Obviously, after 18 years nothing has happened. On the contrary, things got worse.
Doch was tun? Während vor allem junge Palästinenser wie am heutigen Tag des Zorns den bewaffneten Widerstand proben, plädiert Barghouti weiterhin für gewaltlosen Widerstand.
Palestinians are opting today for popular non-violent resistance against occupation combined with international solidarity.
Dieser friedliche, breite Widerstand möchte Barghouti mit Sanktionen der internationalen Gemeinschaft koppeln. Die Staatengemeinschaft solle sich gegenüber Israel gleich verhalten wie einst gegenüber dem Apartheidstaat Südafrika. Denn das heutige Israel könne man wegen der systematischen Benachteiligung der Palästinenser durchaus mit dem früheren Südafrika vergleichen. Barghouti ist sich bewusst, dass der Weg des gewaltfreien Widerstandes viel Geduld brauche, aber er werde zum Ziel führen.
I do not think that the change happens immediately. The change takes place gradually, but when it changes like in one day. That's what happened when Berlin Wall fell apart.
Gewaltfreier Widerstand habe Indien die Unabhängigkeit und die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht und im Südafrika Mandelas das Ende der Apartheid eingeleitet. Auch wenn die Zeichen heute wieder vermehrt auf Gewalt stehen, ist Mustafa Barghouti überzeugt, dass Gleiches wie in Südafrika dereinst auch in Palästina geschehen wird.
Robert Stähle sprach mit dem palästinensischen Arzt und Politiker Mustafa Barghouti. Was geht jetzt weiter? Was ist von Israel zu erwarten? Und was vor allem von den USA? Ich sprach darüber mit einem langjährigen Nahost-Spezialisten des US-Außenministeriums, mit Aaron David Miller. Dieses längere Gespräch am Schluss der Sendung im Dossier. Die EU-Finanzminister hätten heute beschließen sollen, wie sie die sogenannten alternativen Investmentfonds regulieren wollen, also etwa die Hedgefonds, Private Equity Gesellschaften, also Beteiligungsfonds. Das heißt insgesamt alle kollektiven Anlageformen, für die es bis jetzt kaum Regeln gibt in der EU. Nur die Finanzminister haben ihren Entscheid verschieben müssen, auf Drängen Großbritanniens, wo viele der alternativen Investmentfonds ansässig sind. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Es gibt 1000 Definitionen für Hedgefonds und es gibt 1001 verschiedene Hedgefonds. Gemeinsam haben sie alle, neben der kompromisslosen Suche nach Gewinn, vor allem eines: eine rechtliche Form, die sie von den Zwängen anderer kommerzieller Anleger bewahrt.
Il n'y a pas de régulation ni de transparence sur ce qui se passe dans le secteur des Hedgefonds.
Für Hedgefonds gäbe es weder Regulierung noch Transparenz, sagte der zuständige EU-Kommissar Michel Barnier heute. Also auch keine oder kaum Meldepflichten, Eigenkapitalanforderungen, Transparenzauflagen. Kein Wunder, geraten sie immer wieder wegen Insidergeschäften in die Schlagzeilen. Und kein Wunder auch, kontrollieren sie die Finanzmärkte immer stärker.
Ces acteurs-là représentent certains jours près de la moitié des transactions.
An manchen Tagen tätigten Hedgefonds bis zur Hälfte aller Finanztransaktionen, sagte EU-Kommissar Barnier. Und dennoch verschoben die Finanzminister die dringende Regulierung. Dabei war nur ein Land wirklich dagegen, Großbritannien. Zwei sollen sich solidarisch gezeigt haben, Malta und Tschechien. Die drei hätten von den übrigen 24 überstimmt werden können.
La idea de que debemos tratar de conseguir el mayor consenso posible. Y creemos que todavía hay margen para tener más consenso del que existe en este momento.
Man strebe eben den größtmöglichen Konsens an, sagte die spanische Finanzministerin. Und es gäbe noch Spielraum für Verhandlungen. Sie leitete die Sitzung und strich das Traktandum heute Morgen, nachdem der britische Premier Gordon Brown gestern Abend angeblich seinen spanischen Kollegen José Luis Zapatero angerufen hatte. Und das mit gutem Grund. 80% aller Hedgefonds in Europa werden von London aus gemanagt. Die Briten verteidigen in Brüssel einen wichtigen Zweig ihres Finanzplatzes. Gegen eine Regulierung der Branche sind laut eigenen Angaben zwar auch sie nicht. Sie stören sich aber an der vorgesehenen Erschwerung des Marktzuganges für Hedgefonds mit Domizil außerhalb der EU. Denn die meisten Hedgefonds werden zwar in London gemanagt, haben ihren Sitz aber aus Steuergründen auf Offshore-Plätzen wie den Cayman Islands. Auch Schweizer Hedgefonds wären von der geplanten Erschwerung des Marktzuganges betroffen. Darum hat sich die Schweiz in Brüssel informell gewehrt. Mehr Eindruck dürfte hier aber ein Brief des US-Finanzministers gemacht haben, der von einer drohenden Diskriminierung sprach und mit dieser Formulierung wohl Gegenmaßnahmen androhte. Überdies hat die Hedgefondsindustrie eine Lobbylawine losgetreten und dafür gesorgt, dass im Parlament 1700 Änderungsvorschläge angemeldet wurden. Die Vorlage wird es also schwer haben, selbst wenn die Finanzminister sich in den nächsten Monaten auf eine Regulierung einigen können. EU-Kommissar Barnier signalisierte heute dennoch Härte. Eine strenge Regulierung dieser Branche sei gerade jetzt wichtig, sagte Barnier, denn Europas Wettbewerbsfähigkeit sei derzeit in Frage gestellt.
La compétitivité de l'Europe qui est en cause, elle passe par des marchés financiers qui sont au service de l'économie réelle et pas le contraire.
Darum sei Europa angewiesen auf Finanzmärkte, die der Realwirtschaft dienten und nicht umgekehrt.
Die EU und die Hedgefonds, Urs Bruderer aus Brüssel. Sarath Fonseca müsste eigentlich der Nationalheld der Singalesen auf Sri Lanka sein. Der General, der Krieger, welcher die Tamil Tigers in einem blutigen Feldzug vernichtend geschlagen hat. Nach diesem Krieg, nach diesem Sieg auch trat Fonseca gegen seinen Chef, gegen den bisherigen Amtsinhaber Rajapakse in den Präsidentschaftswahlen an. Er verlor, er beschuldigte die Regierung nach seiner Niederlage der Wahlfälschung und wurde flugs ins Gefängnis geworfen. Heute begann der Prozess gegen ihn. Ich fragte Karin Wenger, unsere Südasien-Korrespondentin, was wirft man Fonseca vor?
Es geht um zwei Anklagepunkte. Heute war die Anklage, dass Fonseca bereits als Armeechef politisch tätig gewesen war. Es kam jedoch zu keinem Urteil und dieser Prozess wird fortgesetzt am 6. April. Morgen dann ist die Anklage, dass Fonseca in der Armeezeit Berufspflichten verletzt habe. Die Rede ist von Günstlingswirtschaft. Und dann gibt es noch einen Vorwurf, der Fonseca auch ins Gefängnis gebracht hat. Der Vorwurf des Putschversuches gegen die Regierung Ayacapaxa. Aber dieser Vorwurf wird jetzt nicht behandelt in diesem Prozess.
Heißt das, dass er fallen gelassen wird oder kommt er noch?
Das weiß man bis jetzt noch nicht. Bislang blieb das beim Vorwurf. Eben wie gesagt, es gab erst zwei wirkliche Anklagepunkte.
Von den anderen beiden Vorwürfen, kurz zusammengefasst, politisierend noch als Armee und Günstlingswirtschaft, ist davon etwas berechtigt?
Es ist nicht auszuschließen. Ich meine, Fonseca wurde ja bekannt als Kriegsheld, der mit sehr großer Härte gegen die Tamil Tigers vorgegangen war. Er wurde nicht bekannt dafür, dass er eine sehr saubere Weste gehabt hätte. Aber die Hauptgründe sind sicher politisch motiviert.
Mit welchem Ziel?
Mit dem Ziel, dass Fonseca politisch aus dem Verkehr gezogen wird. Denn am 8. April finden ja Parlamentswahlen statt. Fonseca wollte dort die Opposition anführen. Das geht so sehr schwierig. Fonseca will immer noch kandidieren. Aber das bedeutet natürlich, dass aus dem Gefängnis er keinen Wahlkampf führen kann. Und ein zweiter Grund, der hinter diesem Prozess steckt, ist ganz sicher die Abschreckung für alle, die sich mit Ayacapaxa anlegen wollen, also alle Kritiker, alle Oppositionskandidaten, denen so gezeigt wird, was passieren könnte.
Ayacapaxa und Fonseca, das sind die beiden, die sich das große Thema Tamil Tigers vorgenommen haben, das man vorher 20, 30 Jahre lang nicht in den Griff bekommen hat. Sie haben eine blutige, viele sagen ganz, ganz schreckliche Schlacht gewonnen zusammen. Und jetzt dies. Wieso haben die beiden sich verkracht?
Ich denke, es geht primär um einen Machtkampf zwischen den beiden. Wie Sie es gesagt haben, sie haben gemeinsam die Tamil Tigers besiegt in diesem letzten Kampf. Dann hat aber Ayacapaxa und Fonseca haben für sich jeweils diesen Sieg beansprucht. Und dies wurde vor allem dann der Regierung unangenehm, als Fonseca sagte, er werde in den Präsidentschaftswahlen antreten als hauptsächlicher Oppositionskandidat gegen Ayacapaxa. Das bedeutete also, dass Ayacapaxa sich in Gefahr sah, verdrängt zu werden.
Eine Machtfrage. Gibt es auch ein inhaltliches Problem? Gibt es etwas, was die beiden unterscheidet? Oder anders gefragt, was will Fonseca, was Ayacapaxa nicht will?
Fonseca wollte Wandel und das war anscheinend auch ein sehr großes Bedürfnis in der Bevölkerung. Er hat versprochen, dass er den Minoritäten mehr Rechte gibt. Er hat versprochen, dass er der großen, grassierenden Korruption ein Ende macht. Und er hatte beispielsweise auch die größte tamilische Partei im Rücken. Ob er all das geschafft hätte, das weiß man nicht, weil er war keine politische Figur bis dahin, er hatte keine politische Erfahrung und er war eben auch keine Friedenstaube. Ayacapaxa seinerseits hat weniger diese Karte der Minderheitenrechte gespielt, als vielmehr wirtschaftliche Entwicklung versprochen, gesagt, das Land werde geeint durch wirtschaftliche Entwicklung. Was man aber jetzt gesehen hat, seit dieser Wiederwahl von Ayacapaxa ist, dass er gegen seine Gegner, gegen Kritiker extrem hart vorgegangen ist, dass die politischen Rechte für Minderheiten nicht sich vergrößert haben, auch keine Menschenrechte und auch in der Korruptionsbekämpfung ist überhaupt nichts passiert.
Wie stark ist die Anhängerschaft von Fonseca? Wird das jetzt Unruhen geben?
Es gab heute bereits Demonstrationen von einigen hundert Fonseca-Anhängern. Es gibt sicher Tausende von Fonseca-Anhängern. Aber man sieht halt auch, dass es nicht zu größeren Unruhen gekommen ist bis jetzt, wie groß die Angst ist im Land. Also jeder weiß, und das wird jetzt mit diesem Prozess wieder demonstriert, was passiert, wenn man sich wirklich gegen das Regime Ayacapaxa auflehnt.
Sie haben es angesprochen, ein Ziel des Prozesses ist nach Ihrer Ansicht, dass man Fonseca politisch aus dem Verkehr ziehen will, vor allem im Hinblick auf die Parlamentswahlen Anfang April. Was bleibt da noch bei diesen Parlamentswahlen?
Es bleibt ein Regime Ayacapaxa, das immer mehr zu einer Familiendynastie ausgebaut wird. Also bereits heute sitzen vier Brüder an wichtigen politischen und militärischen Schaltstellen. Man spricht von ca. 100 Familienmitgliedern, die sehr wichtige Stellen in der Politik oder in der Wirtschaft innehaben. Und jetzt bei den Parlamentswahlen strebt der Präsident mit seiner Allianz eine Zweidrittelsmehrheit an. Damit könnte er dann auch die Verfassung ändern. Und das bedeutet für das Land, dass es noch stärker von diesem Ayacapaxa-Clan beherrscht wird und dass kritische Stimmen wohl bald ganz verstummen oder zum Verstummen gebracht werden.
Die Beurteilung von DRS Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Amtshilfeabkommen mit den USA, das könnte eng werden. Unterschiedssteuer, Betrug, Steuerhinterziehung, finden wir gut, insistiert die CVP. Zustand des Waldes, der sprießt, ist aber nicht besonders gesund. Und das Verhältnis USA-Israel, es geht nichts mehr und es ist nicht sichtbar, was weiterführen könnte. Gespräch mit Aaron David Miller vom Washingtoner Woodrow Wilson Center. Der Nationalrat sendet ein erstes Signal, welches zeigt, dass das Amtshilfeabkommen mit den USA über UBS-Kundendaten im Parlament auf harten Widerstand treffen könnte. Das wird im Juni spruchreif. Die zuständige Kommission will den Vertrag mit den USA vorläufig auf Eis legen. Das vor allem mit den Stimmen von SVP und SP. Allerdings, das Ansinnen der SP, den Staatsvertrag mit den USA an die Bedingung zu knüpfen, dass die UBS die Schrottpapiere von der Nationalbank zurückkauft, dieses Anliegen hatte keinen Erfolg. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Das UBS-Amtshilfeabkommen wird nun also doch nicht gekoppelt an harte Bedingungen gegenüber der Großbank UBS. Die Sozialdemokraten sind heute damit in der Wirtschaftskommission gescheitert. Die SP wollte unter anderem eine Bonisteuer und schärfere Eigenkapitalvorschriften eingeführt wissen. Die Sozialdemokraten verlangten weiter, dass die UBS ihre Schrottpapiere zurückkaufen müsse. Dazu WAK-Kommissionspräsident Hans-Rudi Wandfluh.
Diese Bedingung, die ist aus Sicht der Mehrheit der Kommission nicht realistisch. Die Thematik, die aufgegriffen wurde, die ist klar zu diskutieren, aber nicht im Rahmen dieses Abkommens.
Für den unterlegenen SP-Parteipräsidenten Christian Löwra ist diese Niederlage zwar schmerzlich, aber nur eine verlorene Schlacht in einer viel größeren Auseinandersetzung.
In einer Art pavlovischen Reflex haben die Bürgerlichen das in einer ersten Runde abgelehnt, aber das letzte Wort ist sicher nicht gesprochen.
Denn erst im Juni geht es um die Wurst, dann nämlich geht es um die Frage, ob das Abkommen mit den USA in Sachen UBS vom Parlament versenkt oder nachträglich genehmigt wird. Bleibt die SP bei ihren Forderungen und bleiben die Mitte-Parteien dabei und unterstützen diese Bedingungen für den Finanzmarkt nicht, dann droht das wichtige Abkommen mit den USA tatsächlich zu scheitern an einer Allianz der Linken mit der SVP. Für die Handelskammer Schweiz-USA wäre dieses Scheitern eine Büchse der Pandora, und die UBS warnte vor US-Vergeltungsmaßnahmen auch gegen andere Schweizer Banken, dies im Fall, dass das Abkommen vom Parlament nicht abgesegnet würde. Einen ersten Vorgeschmack für dieses Szenario gab es heute in der Wirtschaftskommission, wo Linke und SVP zusammengespannt haben. Die vorläufige Anwendung des Amtshilfeabkommens wurde von der Wirtschaftskommission WAK verweigert. Dem Bundesrat wurde damit nahegelegt, die UBS-Dossiers für die amerikanische Steuerbehörde vorläufig nicht weiter zu bearbeiten. SVP-Präsident Toni Brunner.
Wir können nicht begreifen, warum man bereits diesen Staatsvertrag vorläufig in Kraft setzen will, bevor das Parlament darüber abgestimmt hat. Man will nämlich alles vorbereiten, um die Daten dann herauszugeben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die SVP diesen Staatsvertrag aus staatspolitischen Überlegungen nicht genehmigen kann.
Dieses strikte Nein zum Amtshilfeabkommen seitens der SVP und die Forderungen der SP für ein Ja zum Amtshilfeabkommen ärgert CVP-Präsident Christoph Dabele maßlos.
Diese unheilige Allianz zwischen SVP und die Linken schadet den Finanzplatz und vor allem gefährdet sehr viele Arbeitsplätze in der Schweiz. Es ist wirklich nicht zielführend. Jetzt sollten wir das Fuder nicht überladen und das Geschäft lösen.
Der Bundesrat kann nun die Übergabe der UBS-Kundendossiers zwar weiter vorbereiten, immerhin ist sein Amtshilfeabkommen mit den USA schon heute völkerrechtlich bindend. An die USA übergeben werden die Kundendossiers aber nur, wenn das Parlament das Abkommen nachträglich als Staatsvertrag genehmigt. Nach der heutigen Sitzung seiner Wirtschaftskommission will WAK-Präsident Hans-Rudi Wandfluh keine voreilige Prognose wagen.
Das ist die Frage, ob man links und rechts auf den Positionen beharrt. Ich kann mir vorstellen, dass am einen oder anderen Ort da die kompakte Stellungnahme bröckelt. Für mich ist das Rennen dort offen.
Das Abkommen mit den USA steht auf jeden Fall auf wackeligen Beinen.
Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Letzte Woche hat die FDP überraschend ihre alten Positionen in Sachen Bankgeheimnis aufgegeben und sich nach langen parteiinternen Kämpfen der sogenannten Weißgeldstrategie verschrieben. Heute Nachmittag hat die andere Mittepartei, die CVP, an ihrer Fraktionssitzung über ihr Verhältnis zum Bankgeheimnis debattiert und sie kommt zum Schluss, es gibt keinen Grund, an der alten Unterscheidung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zu rütteln. Elisabeth Pestalozzi.
Viel Zeit für das brisante Thema Bankgeheimnis hat sich die CVP heute Nachmittag nicht genommen. Nach einer etwa halbstündigen Diskussion war sich die Fraktion mit wenigen Ausnahmen einig.
In der Schweiz gibt es keinen Anlass, das System zu ändern.
Wie sich CVP-Parteipräsident Christoph Darbele ausdrückt. Und Pirmin Bischoff, in der Partei zuständig für Finanzfragen, hält fest.
Das Bankgeheimnis ist eine der wesentlichen Stützen der Privatsphäre, neben dem Arzt- und dem Anwaltsgeheimnis. Und wir sind nicht bereit, es zu tangieren.
Konkret bedeutet dies, dass die CVP an der Unterscheidung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug im Inland nichts ändern will.
Steuerhinterziehung ist weiterhin ein Delikt, das nicht vor einen ordentlichen Strafrichter kommt, sondern vor spezialisierte Verwaltungsstrafgerichte. Und Steuerhinterziehung wird weiterhin sehr streng bestraft werden, aber mit hohen Bußen und Geldstrafen. Und es wird in diesem Bereich keine Gefängnisstrafen geben als Strafdrohung.
Auch im Verhältnis zum Ausland will die CVP nicht von ihrer alten Position abrücken. Zwar ist sie dafür, dass der Bundesrat die sogenannte Too-Big-to-Fail-Problematik in seiner Finanzmarktstrategie genau anschaut, um den volkswirtschaftlichen Schaden bei Bankenkonkursen möglichst tief zu halten. Die CVP steht auch hinter einem Amtshilfeabkommen mit den USA. Und auch EU- und OECD-Staaten will sie bei Steuerhinterziehung Amtshilfe gewähren, so wie das die neuen Doppelbesteuerungsabkommen vorsehen. Von einer Weißgeldstrategie aber, die garantieren würde, dass nur sauberes Geld in die Schweiz kommt, will die CVP nichts wissen, sagt Pirmin Bischoff.
Wir glauben nicht, dass es eine taugliche Lösung ist, die Banken zu verpflichten, zu überprüfen, ob ein Bankkunde in seinem Heimatland eine Geldüberweisung versteuert hat oder nicht.
Mit ihrem heutigen Festhalten am Bankgeheimnis und ihrer Absage an eine Weißgeldstrategie macht die CVP also genau das Gegenteil der anderen Mittepartei der FDP, die vor einer Woche ihre alten Positionen überraschend aufgegeben hat. Und sie befindet sich mit dieser Haltung nah an der SVP, für die das Bankgeheimnis ebenfalls nicht verhandelbar ist. Allerdings will die SVP das Bankgeheimnis in der Verfassung festschreiben. Dies will die CVP dann doch nicht.
Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Dem Schweizer Wald geht es im Großen und Ganzen gut. Er wächst, er wird vielfältiger, aber wirklich gesund ist er trotzdem nicht, sagt die Diagnose. Seit der Entdeckung des sogenannten Waldsterbens in den 80er Jahren wird der Wald alle paar Jahre untersucht, im sogenannten Landesforstinventar. Heute haben die Forschungsanstalt für Land, für Wald, Landschaft und Schnee, WSL, und das Bundesamt für Umwelt, BAFU, das dritte Landesforstinventar vorgestellt, im zürcherischen Birmensdorf, im Wald. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann war dort.
Es war nass und kühl im Wald heute Morgen bei Birmensdorf im Limmatal.
Sie sehen Eichen. Sie sehen auch Baumarten, die Sie nicht so oft sehen, wie Hagebuchen, diese ganz dünnen, oder ein bisschen dicker mit dem Bändel dort hinten. Sie sehen auch Kirschbäume, einen Kirschbaum dort hinten mit den querrissigen Rinde. Also hier wollen wir biologische Vielfalt produzieren, in Anführungszeichen.
Der Schweizer Wald ist in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Die Verantwortlichen des Bundesamtes für Umwelt und der Forschungsanstalt WSL zeigten exemplarisch, was das dritte Landesforstinventar auf über 300 Seiten schriftlich festhält. Dazu gehört auch, dass immer mehr Holz im Wald liegen bleibt, sogenanntes Totholz.
Was passiert mit einer alten Eichenkrone? Die fällt zu Boden, die verwittert, bietet eben, obwohl Totholz genannt, Leben für Pilze und andere Organismen.
Ganz allgemein ist der Schweizer Wald in den letzten Jahren gewachsen. Grundsätzlich eine positive Entwicklung, stellt Rolf Manser vom Bundesamt für Umwelt fest.
Wald bietet schließlich Schutz vor Naturgefahren und er absorbiert den Schadstoff CO2. Aber
das hat auch negative Konsequenzen. Landschaften werden monotoner. Die Artenvielfalt kann auch abnehmen. Sie wissen, in halboffenen Landschaften gibt es eigentlich noch mehr Pflanzen- und Tierarten wie im Wald.
Trotzdem will der Bund das generelle Rodungsverbot nicht lockern. Denn der Wald wächst vor allem in den Randregionen.
Hier, wo Sie stehen, ist die Waldfläche nach wie vor unter Druck. Sie hören im Hintergrund das Rauschen der Autobahn. Die A4, meines Wissens, relativ neu gebaut. Die hat Platz gebraucht, die hat Boden gebraucht, die hat auch Waldfläche verbraucht.
Sorgen macht den Verantwortlichen auch die Gesundheit des Waldes. Zwar hat sich diese seit dem viel diskutierten Waldsterben der 1980er Jahre stabilisiert. Doch einerseits haben die Stürme der letzten Jahrzehnte und die darauffolgenden Borkenkäferplagen vielen Bäumen zugesetzt. Und andererseits ist die Belastung mit Schadstoffen, vor allem mit Stickstoff, nach wie vor zu hoch. Ganz allgemein wächst der Druck auf den Wald. Hier muss er Schutz vor Lawinen und Erdrutschen bieten. Da ist der Erholungsraum und dort liefert er den Rohstoff Holz. Urs-Beat Brändli von der Forschungsanstalt WSL.
Bis jetzt ist das Ausmaß nicht bedrohlich. Sicher stellt man fest, dass an gewissen Orten Überbelastungen da sind. Die Bodenvegetation ist zertreten, Bäume sind beschädigt. Aber das würde ich einschätzen, ist noch in einem tragbaren Maße, wie das heute auftritt.
Zumindest vorübergehend könnte die Holzindustrie den Schweizer Wald laut Urs-Beat Brändli gar noch intensiver nutzen, weil die Nachfrage nach Schweizer Holz lange hinter dem Angebot hergehinkt ist.
Es ist aber auch so, Holz wächst an Holz. Und wenn wir den Vorrat senken, sinkt auch der Holzzuwachs. Das heißt, auf lange Sicht können wir sicher nicht wesentlich mehr nutzen, als wir jetzt nutzen.
Die Holzverarbeiter beschäftigt jedoch vor allem die Tendenz, dass sich der Baumbestand in der Schweiz stark verändert. Laubwald nimmt zu, Tannen, vor allem Fichten, werden seltener. Urs-Beat Brändli.
Wenn die Technologie und die Nachfrage einmal so weit sind, dass sie auch Laubholz für Bauzwecke in größerem Maß verwenden, wäre das Problem gelöst. De facto ist es aber so, dass hauptsächlich Nadelholz eingeschnitten und verarbeitet wird.
Wald bedeckt heute fast einen Drittel der Fläche der Schweiz. Wie der Schweizer Wald in Zukunft aussieht, ist ungewiss. Das machte Rolf Manser vom Bundesamt für Umwelt heute im kalten, trüben Wald von Birmensdorf klar.
Wie es dem Wald zukünftig geht, wenn sich das Klima ändert, das wissen wir nicht. Und aus diesem Grund haben wir zusammen mit der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft ein Forschungsprogramm gestartet. Das muss man sehr sorgfältig anschauen. Wenn sich die Temperaturen um 2 oder mehr Grad erwärmen, dann wissen wir einfach nicht, was mit unserem Ökosystem hier passiert.
Klaus Ammann aus Birmensdorf. Zum Dossier und damit zurück zum Nahostkonflikt. Konkreter jetzt zum Konflikt zwischen den USA und Israel. Der US-Sonderbeauftragte Robert Mitchell, der im Auftrag von Präsident Obama den Friedensprozess wieder hätte in Gang bringen sollen, hat seine Reise heute abgesagt. Nachdem Israel angekündigt hatte, es wolle in Ost-Jerusalem 1600 weitere Wohnungen bauen. Und nachdem Premier Netanyahu sich nur für den Zeitpunkt, aber klar nicht für den Inhalt dieser Ankündigung entschuldigt hat. Die amerikanisch-israelischen Beziehungen seien so schlecht wie seit 35 Jahren nicht mehr, sagt der israelische Botschafter in Washington. Ich sprach mit Aaron Miller, einem früheren langjährigen Mitarbeiter und Nahostexperten des US-Außenministeriums. Ich fragte ihn, alle reden jetzt von sehr schlechten US-israelischen Beziehungen. Einverstanden?
I think there are tensions over both settlement activity.
Es gibt Spannungen, sowohl was den Siedlungsbau betrifft, als überhaupt darüber, welche Strategie einzuschlagen wäre im Hinblick auf Verhandlungen. Keine Frage. Die Frage aber ist natürlich, was geschieht nun?
Und da sagen die Amerikaner, wir geben uns mit dieser Entschuldigung nicht zufrieden, sondern wir verlangen klare Schritte auf Seiten Israels. Was für Schritte können das sein?
Die Regierung hat schon drei grundlegende Forderungen benannt. Erstens, dass dieses umstrittene Bauprojekt mit den 1600 Wohneinheiten in Ost-Jerusalem zurückgenommen wird. Zweitens, dass die Israeli vertrauensbildende Signale abgeben zugunsten der Palästinenser. Und drittens, dass Netanyahu sich einverstanden erklärt, dass auch Themen wie Flüchtlinge und Status von Jerusalem auf den Tisch kommen, wenn denn die Verhandlungen weitergehen sollten. Mein Eindruck, die Israeli könnten auf allen drei Ebenen zum Einlenken gebracht werden. Voraussetzung aber ist, dass die Regierung Obama auch tatsächlich an Verhaltensänderung interessiert ist und nicht nur an Regime Change, also Regierungswechsel. Das aber ist weiterhin sehr unklar.
Was meinen Sie damit, wenn nur Verhaltensänderungen und nicht Regime Change gemeint sein könnte?
I mean that there are veterans of the first Netanyahu prime ministership in this administration. People like Rahm Emanuel and Hillary Clinton.
Es gibt altgediente Politiker in dieser Regierung wie Rahm Emanuel oder Hillary Clinton, denen schon nicht gefiel, wie die Dinge liefen 1996, als Netanyahu zum ersten Mal israelischer Premierminister war. Durchaus denkbar, dass die überzeugt sind, dass es mit diesem Premierminister keine Lösung geben kann und dass sie auf einen Wechsel spekulieren. Das aber halte ich für naiv. Wir werden erst abwarten müssen, ob die Regierung Obama tatsächlich bereit ist, von ihrer sehr harten Position gegenüber Israel abzurücken, sodass die Israeli ebenfalls von ihrer harten Position abrücken. Das scheint mir noch völlig unklar.
Wenn Mustafa Barghouti davon spricht, dass Israel gar keine richtigen Verhandlungen wolle, die gegenwärtige israelische Regierung, sehen Sie das anders?
Das hängt vom Verhandlungsgegenstand ab. Aber mit allem Respekt für beide Seiten, persönlich glaube ich nicht, dass ein Abkommen möglich ist, das den Konflikt beenden könnte. Eines mit einer Lösung für die vier Kernfragen, Status Jerusalem, Grenzen, Sicherheit und Flüchtlinge. Die Aussichten für ein solches Abkommen geht gegen null.
Das würde ja heißen, dass sich jemand bewegen muss oder dass sich beide bewegen müssen. Sind Sie einverstanden mit der anderen Annahme von Barghouti, nämlich dass weitere israelische Siedlungen der Todesstoß für eine Zwei-Staaten-Lösung wäre?
Look, I think the reality is that the Israelis are not going to agree to a comprehensive settlement freeze.
Die Israeli werden nicht bereit sein, dass der Siedlungsbau völlig eingefroren wird. Das ist die Realität. Sie werden weiterhin Siedlungen ausbauen, und zwar ungeachtet dessen, ob es sich um Gebiete handelt, die bei einem umfassenden Frieden den Palästinensern zurückgegeben würden, oder um solche, die die Israeli behalten wollten. Die interessantere Frage ist folgende. Können sich Israeli und Palästinenser verständigen in den vier Punkten, die den Kern ihres Konflikts ausmachen? Eben Status von Jerusalem, Grenzen, Sicherheit und Flüchtlinge. Mein Eindruck? Nein. Sie können nicht. Die Gräben sind einfach zu groß. Und das, mehr noch als die Siedlungsfrage, ist das eigentliche Problem, dem sich die Regierung Obama gegenüber sieht.
That problem is the fundamental obstacle that the Obama administration confronts.
Wenn Sie davon ausgehen, dass es keine israelische Regierung geben werde, die mit der Siedlungsaktivität aufhören würde, worauf läuft denn das hinaus? Muss denn die Welt in dem Fall einfach akzeptieren, dass die Westbank eine im Wesentlichen von den Israelis kontrollierte Region bleibt?
Ich denke, es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass man die israelische Regierung dazu bringen könnte, alle Bautätigkeit einzustellen, auch in Gebieten, die Israel unter keinen Umständen aufgeben will. Es ist im Moment einfach keine Lösung zu sehen. Dazu bräuchte es auch politische Führer, die die Kontrolle haben und nicht Gefangene ihrer eigenen Politik sind. Doch das fehlt heute. Und das ist das Problem.
Was würden Sie Obama in dieser Situation empfehlen, wenn Sie noch im State Department wären?
I would find a way to reset the US-Israeli relationship, number one.
Als erstes würde ich versuchen, die Beziehungen zu Israel wieder auf eine normale Basis zu bringen. Denn mit dem gegenwärtigen Geschrei kommen sie nirgends hin. Punkt 2. Ich würde versuchen, mir klar zu werden als Präsident, wie wichtig ist mir dieses Thema? Ist es wichtiger als zwei Kriege? Wichtiger als die Gesundheitsreform? Die Wirtschaftskrise? Denn alles kann der Präsident nicht tun. Wenn Obama tatsächlich zum Schluss kommt, dass der Nahostkonflikt derart wichtig ist, dann gibt's nur eines. Er muss eine ernsthafte Strategie entwickeln, was er nicht hat. Eine mit Zuckerbrot und Peitsche für beide Seiten. Simple, indirekte Gespräche reichen da nicht. Er braucht die ganze Palette. Direkte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien, zweiseitige, je mit den Vereinigten Staaten, und dreiseitige alle zusammen. Im Moment aber haben sie keine Strategie.
directly between the parties, three-way with the United States, and bilateral between the U.S. and each side. Right now they have no strategy.
Einfach Druck aufbauen wird für sich allein hilft nichts, nach Ihrer Ansicht.
Talking tough is fine. If you're prepared to back it up.
Nichts gegen harte Rhetorik, wenn Sie bereit sind, auch entsprechende Taten folgen zu lassen. Doch diese Regierung droht nur, tut aber nichts. Ich würde ihr anraten, eine klare Strategie zu finden. Oder doch mindestens Klarheit darüber, ob es eine Konfliktlösung geben kann. Nach einem Jahrzehnt Verhandlungen wäre es an der Zeit, das herauszufinden.
Aaron David Miller hat 24 Jahre lang im US-Außenministerium gearbeitet, meist am Thema Nahost. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Christian Lischer. Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.